Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Van Dorn stolpert im Titelrennen, Mortara packt zu und DS verheddert sich mal wieder in einer Stallorder. Das sind die großen Schlagzeilen nach dem Marrakesch E-Prix 2022. Wir reden über das Geschehen auf und abseits der Strecke und analysieren für euch, was dieses Ergebnis für den immer aufregenderen Titelkampf bedeutet. Um das und mehr geht es in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Jetzt geht's langsam Schlag auf Schlag auf die Zielgerade der Formel-E-Saison 2022. Ein Rennen jagt das nächste. Und am letzten Wochenende war das Rennen in Marrakesch dran. Wir haben am vergangenen Wochenende die Vorschau-Episode dazu gemacht und gesagt, warum wir jetzt in Marokko gefahren sind und nicht in Kanada. Und letztes Mal war schon dabei Tobi Wirz. Und er ist auch heute wieder mit von der Partie. Guten Tag.
Hallöchen.
Danke, dass du die Zeit gefunden hast an diesem durchaus warmen Montagnachmittag. Ich habe mir vorhin einen geeisten Kaffee gemacht, was eigentlich auch nur wässriger Kaffee ist. Also ich würde euch jetzt gerne irgendwie ein tolles Rezept dafür präsentieren, aber 50-50 Kaffee und Wasser und Eiswürfel. Es wirkt nicht so sehr wie Kaffee ohne Wasser und Eiswürfel, aber kühlt dann doch ganz gut runter. Tobi, was ist dein Go-To-Getränk, um dich abzukühlen?
Kölsch. Gute Frage. nee, das ist, bei mir ist es tatsächlich in der Tat einfach nur Wasser.
Wasser?
Mit Kohlensäure.
Oh, okay, ich wollte sagen, ist ein bisschen langweiliger, aber als die Kohlensäure dann dazukommt,
ja,
dachte ich,
oh, das ist spannend, ja. Manchmal. Nee, ich bin doch so ein bisschen ein Rebell, daher Wasser nur mit Kohlensäure.
Manchmal muss es auch einfach wehtun, wenn man trinkt. Das ist schon, ich habe Kohlensäure in Wasser noch nie so ganz verstanden, wenngleich ich es oft genug getrunken habe. Naja, ich glaube, dieses Problem, wie kühle ich mich ab, hatten die Fahrer am vergangenen Wochenende auch. Temperaturen von bis zu 33 Grad Celsius während des Rennens. Das ist schon richtig muckelig warm gewesen. Hast du eigentlich vor dem E-Prix diesen Tweet gesehen von Andretti, beziehungsweise das Instagram-Bild von Jake Dennis, was er sich bestellt hatte, und dann war das so ein schöner Kontrast zwischen Erwartung und Realität?
Genau, nee, das habe ich natürlich gesehen, das habe ich ja auch in das Paddock-Geflüster gepackt. Der gute Jake hatte ja da ein Planschbecken bestellt, hat aber nur einen etwas größeren Eimer bekommen, in dem er sich dann da reinsetzen musste. Fand ich auch wieder sehr witzig. Lange Rede, kurzer Sinn, es war tatsächlich extrem warm. Und man hat es ja auch gesehen, die ganzen Piloten hatten Kühlwesten an. Das sieht man ja auch nur ganz selten. Obwohl jetzt zum zweiten Mal nacheinander schon. Das war ja auch in Jakarta der Fall. Mhm. Aber, so wie man hört, kann es gut sein, dass es nicht zum letzten Mal in diesem Jahr gewesen ist.
Ja, in zwei Wochen treffen wir uns ja auch, also wir uns nicht, aber die Fahrer sich zum New York E-Prix. Und wer so ein bisschen Ahnung von Erdkunde hat, New York ist halt etwa auf dem gleichen Breitengrad wie Rom. Also könnt ihr euch vorstellen, wie das Klima da halt ist. Wenn Rom im Juli heiß ist, dann ist New York in der Regel im Juli auch heiß. Und auch Seoul ist jetzt nicht unbedingt ein kaltes Plätzchen im August. Von daher könnte sein, dass es doch das eine oder andere Hitzerennen gibt. Jetzt schauen wir aber erstmal weg von den ganzen zukünftigen Hitzerennen und hin zu dem einen, was jetzt tatsächlich passiert ist. Ich bin sicher, alle HörerInnen werden den Marrakesch E-Prix geschaut haben. Und falls nicht, greifen wir euch natürlich unter die Arme, um noch mal so ein bisschen die Erinnerung aufzufrischen. Hier kommt unser Blick in den Rückspiegel, der Marrakesch E-Prix.
Zum ersten Mal seit Februar 2020 fährt die Formel E in Marrakesch. Oder genauer gesagt, fahren überhaupt wieder Rennautos in Marrakesch. Dementsprechend schmutzig ist der Kurs im freien Training.
Bis zum Qualifying ist die Strecke jedoch wieder sauber. Und Antonio Felix da Costa schlägt nach seinem Teamkollegen Jean-Éric Vergne im Finalduell Edo Mortara.
Freud und Leid bei Porsche. Wählern wird guter Vierter, Lotterer hingegen verpasst aufgrund eines defekten Sensors die Deadline hauchdünn und startet aus der letzten Startreihe. Direkt vor Lotterer steht der meisterschaftsführende Stoffel Vandoorne, der im Qualifying Bremsprobleme hatte.
Im Rennen duellieren sich Mortara, die beiden DSK Cheaters, Evans und der zu Rennbeginn überraschend starke Roland, der von Startplatz 11 bis auf Position 2 nach vorne stürmt, dann aber wieder an Boden verliert.
Aber auch für Wehrlein geht es nur rückwärts. Der Deutsche liegt zeitweise sogar nur auf Position 18 und wird am Ende 12.
Mortara stürmt an der Spitze zum Sieg. Dahinter verzettelt sich DSK Cheater mal wieder mit einer Teamorder. Nutznießer ist Mitch Evans, der in der letzten Runde noch an Wernd vorbeigeht und hinter Felix da Costa Dritter wird.
Stoffel van Dorne betreibt als Achter trotz Startplatz 20 Schadensbegrenzung, verliert die Gesamtführung aber dennoch an Mortara, der nun 11 Punkte vor Wernd liegt. Van Dorne und Evans liegen knapp dahinter.
Und auch bei den Teams ist es eng. Venturi führt 2 Punkte vor DS und 7 Zähler vor Mercedes. Dieser Marrakesch-Rennsamstag war ein monumentaler Tag im Titelkampf. Anders kann man es wohl nicht sagen. Wobei, das ist jetzt fairerweise eigentlich jeder Renntag. Alles, was die Formel E macht, alles, was die Top 4 in der WM machen, ist monumental im Titelrennen. Und selbstverständlich lag schon vor dem Wochenende der Fokus auf den 4 Titelkandidaten, die auch in Marokko zu den Hauptprotagonisten wurden. Das ist großartig für den Sport, finde ich, dass die 4 Besten von 4 verschiedenen Teams um die Meisterschaft kämpfen. Was denkst du von diesem ganzen, ja, Favoritengedöns, Tobi? Ist das gut für die Formel E oder ist es besser, wenn wir so ein bisschen wie im letzten Jahr diese Ausgeglichenheit zwischen allen Mannschaften haben?
Ja, im letzten Jahr war es ja fast so wie gewürfelt und das wurde ja auch sicherlich nicht ganz zu Unrecht durchaus kritisiert. Durch das Qualifying-Format ist das deutlich fairer geworden und die Tatsache, dass wir jetzt 4 Fahrer von 4 verschiedenen Teams haben, die vorne um die Meisterschaft kämpfen, zeigt, dass das auch mit dem neuen Qualifying-Format funktioniert.
Andere Serien, die haben ja immer meist so ein dominierendes Team, ne? Ob das jetzt Toyota ist in der WEC oder Prema, eigentlich in jeder Nachwuchssportserie, die mir gerade einfällt, oder Mercedes bis 2020 in der Formel 1, davor war es Red Bull, es gab eine große Ferrari-Ära in diesem Jahrtausend. Und in der Formel E haben wir in diesem Jahr 3 Antriebe und 4 Teams mit unterschiedlichen Philosophien, von diesen Vollprofis bei Jaguar und Mercedes bis zu Venturi, die einerseits von Mercedes-Antrieben gepowert werden, aber auch so viel Antrieb aus Motorsportleidenschaft schöpfen. Und dieser französisch-chinesische DS Tachita Schmelztiegel. Also ich finde das echt spannend, was in der Formel E in diesem Jahr so möglich gewesen ist. Mit diesen 3 verschiedenen Teams oder 4 verschiedenen Teams, 3 verschiedenen Antrieben. Mir gefällt das richtig, richtig gut, dass wir jetzt so ein paar Helden haben, auf die wir gucken können. Und ich würde einfach vorschlagen, wir machen das. Wie haben sich denn unsere 4 Meisterschaftshelden in Marokko geschlagen? Fangen wir mal an mit dem Rennsieger. Wir haben gerade eben in unserer Zusammenfassung vom E-Prix schon gesagt, Edo Mortara hat gewonnen und das auch vollkommen zu Recht. So war das Echo im Fahrerlager nach dem E-Prix. Wie hat der sich in Marokko geschlagen?
Ja, Mortara hat im Qualifying mal wieder gut abgeliefert, hat sich für die Duellphase qualifiziert und anschließend bis ins Finale gekommen. Da hat er knapp nicht die schnellste Zeit gefahren. So drücke ich es mal aus, also im Finale hat er dann tatsächlich verloren. Aber im Rennen hatte er eine richtig gute Pace, hat eine kluge Attack-Mode-Strategie gefahren und sich den Rennsieg absolut verdient. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, es ist bislang die stärkste Saison, die er in seiner gesamten Formel-E-Karriere abgeliefert.
Finde ich auch. Ich frage mich, wo diese Pace von Mortara in den Jahren vorher war. Ich meine, gut, letztes Jahr war er auch schon gut dabei. Da ist er ja auch bis zum letzten E-Prix im Meisterschaftsrennen gewesen. Aber so auf die Kacke wie in diesem Jahr hat er noch nie gehauen. Wo waren die guten Ergebnisse in seinen ersten 2 Formel-E-Jahren? Lag das am Motor?
Ich denke, das wird vielleicht auch was mit Motor zu tun gehabt haben. Aber man muss natürlich bedenken, dass dann die Führung des Teams sich ein bisschen verändert hat. Da ist ja Susie Wolf eingestiegen. Mhm. Und ich denke, damit hat einen klaren Schub in eine bestimmte Richtung gegeben. Und ich denke, das ist das, was sich heute bemerkbar macht, wovon das Team mittlerweile profitiert, dass man da in der Vergangenheit die richtige Entscheidung getroffen hat. Und ja, einfach deutlich professioneller ist als vorher, deutlich besser vorbereitet, und das macht sich auch in den Ergebnissen bemerkbar. Und man hat natürlich mit Edo Mortara auch einen Fahrer, der das umsetzen kann.
Ja, ich glaube auch, das sind so, ich liebe dieses Venturi-Team oder das, was aus dem Venturi-Team geworden ist in den letzten Jahren. Das ist jetzt nicht meine, ich habe keine wirkliche Favoritenmannschaft in der Formel E, aber ich bin einfach hellauf begeistert davon, wie das Team sich entwickelt hat. Von so einer kleinen Partytruppe, die am Anfang waren, und dann kam Susi Wolf irgendwie an. Nicht, dass Susi jetzt da die Party beendet hätte, die hat schon gut mitgefeiert. Aber genau diese Professionalisierung, die du gerade angeschnitten hast, ist auch das, was ich empfinde bei Venturi. Auch wenn Susi jetzt nicht mehr Teamchefin ist, sondern Geschäftsführerin von Venturi Racing. Die hat mit Jerome D'Ambrosio einem hochqualifizierten Mann das Zepter überlassen im Tagesgeschäft. Die sind auch ständig im Austausch miteinander, also irgendwo ist Susi dann doch noch involviert. Aber dieses Duo an der Spitze hat Venturi so gut getan, und das ist ein Steinchen im großen Mosaik von Venturis Professionalisierung in den letzten 2 Jahren. Ja, und das Ergebnis, das sehen wir halt in den Resultattabellen. Mortara führt die WM an. Mortara gewinnt das 3. Rennen der Saison in Marrakesch. Mortara ist richtig, richtig gut dabei. Ein anderer Fahrer, der auch mit Mercedes Power an den Start geht, ist Stoffel van Dorn. Der ist als Gesamtführender nach Marrakesch gereist und ist jetzt nur noch Gesamtdritter. Das heißt schon mal, irgendwas ist nicht gut gelaufen. Und Tobi, du weißt bestimmt, was da nicht so gut gelaufen ist beim Van Dorn. Woran hat's gelegen?
Ja, da fragt man sich immer, woran das gelegen hat. Also, Stoffel van Dorn hat am Freitag noch ein ganz gutes Gefühl im Auto gehabt, aber Samstagmorgen mit dem zweiten freien Training war das dann alles hinfällig. Da stellten sich nämlich Bremsprobleme ein. Ja, er hat das so beschrieben, dass er mit 5 Bar Bremsdruck bremst und die Reifen schon blockieren. Kurz, um das einordnen zu können, in einer harten Bremszone bremst so ein Formel-E-Auto auch schon mal mit 60 bis 70 Bar, und da bleiben eher selten die Räder stehen. Also faktisch ist es so, dass er das Pedal nur leicht berührt und die Reifen schon stillstehen. Jetzt ist das natürlich sehr unvorteilhaft, denn Vorderrad, das blockiert, das hat nicht mehr die Möglichkeit, die komplette Bremskraft zu vermitteln. Und ich glaube, ca. 25% Bremskraft weniger hat man mit einem stehenden Vorderrad. Also das ist schon eine ganze Menge. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, es hat tatsächlich nur zum allerletzten Platz in der Gruppe gereicht, was die letzte Startreihe gewesen wären, wenn dann nicht André Lotterer noch gewesen wäre, der, da kommen wir aber nachher noch zu, dann eine Strafe erhalten hat und hinter Van Dorn zurückgesetzt wurde. Aber Startplatz 20 im Rennen hat er dann relativ gute Leistung gezeigt. Die Bremsprobleme waren bis dahin offensichtlich aussortiert. Man hatte ja auch zwischen Qualifying und Rennen eine sehr, sehr lange Zeit, um noch Sachen zu beheben. Und im Ziel dann Position 8 für Stoffel van Dorn. 4 Punkte immer noch mitgenommen. Schadensbegrenzung, würde ich an der Stelle sagen. Ist natürlich ein Rückschlag im Titelkampf, aber das sind vielleicht 4 Punkte, die am Ende dann doch entscheidend sein können.
Das ist halt die Sache. Also Schadensbegrenzung ist auch das Wort, was ich wählen würde für diesen Renntag von Stoffel van Dorn. Der hat das schon im Rennen richtig gut gemacht. Also wenn du von Platz 20 in die Top 8 fährst, Hut ab dafür. Das schaffen nur wirklich Fahrer, die gut sind und auch ein gutes Auto haben. Ich glaube, beim letzten Marrakesch-E-Prix 2020 hat Mitch Evans was Ähnliches geschafft. Ich glaube, der ist auch von 20 auf 6 oder so gefahren. Also das war auch gar nicht so verkehrt. Auch Evans mit einem guten Auto und mit einer ganzen Menge Talent in den Knochen.
Irgendwie ist er nicht von 22 auf 3 gefahren?
War der Dritter von 22? Das muss ich mir gleich nochmal angucken.
Moment.
Guck du das mal nach. Ich schwärme in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen weiter vom Van Dorn. Es ist nämlich also wirklich stark, Tobi, da irgendwie noch in die Top 8 und zu fahren und 4 Punkte rauszuholen. Trotzdem, im größeren Bild, im Bigger Picture des Meisterschaftskampfs ist das natürlich gar nicht gut. Du reist als Gesamtführender mit hohen Ansprüchen nach Marrakesch, sammelst nur 4 Punkte. Das ist eines der schlechtesten Ergebnisse seiner Saison, logischerweise. Von daher, es ist nicht so gut, aber es hätte noch deutlich schlechter laufen können. Lass es mich vielleicht so zusammenfassen. Jetzt steht er bei 125 Punkten insgesamt, hat ein Defizit von 14. auf Edo Mortara. Das kann man mit einem dritten Platz schon noch rausholen, wenn Mortara keine Punkte sammelt. Also es ist noch nicht Hopfen und Malz verloren beim Van Dorn. Aber super gut lief sein Wochenende jetzt auch nicht.
Ja, und Mitch Evans ist tatsächlich 2020 in Marrakesch von Startplatz 24 auf Position 6 nach vorne gefahren, also 18 Plätze nach vorne.
Krass. Das ist bestimmt auch ein Rekord für irgendwas, oder? Hat ein Fahrer jemals so viele Plätze gewonnen in einem Rennen?
Ich glaube, die Grassi hat einmal von ganz hinten gewonnen.
Ah, aber stimmt, Mexiko, wo nur mit Boxenstopp für Heckflügelwechsel und sowas.
Genau.
Das war auch ein wilder E-Prix.
Aber da weiß ich jetzt nicht, wo er gestartet ist.
Kannst du ja auch nochmal nachgucken. Ich glaube, wir machen in der Zwischenzeit den Sack zu zum Van Dorn. Ich glaube, alles ist gesagt. Die WM-Hoffnung ist noch nicht ganz geschwunden, auch wenn er sich nicht mehr so einen Fehltritt leisten sollte. Das klingt jetzt schon sehr kritisch mit dem Van Dorn, aber es ist halt einfach ganz objektiv mal so. Also wenn der sich jetzt nochmal im nächsten Qualifying weit hinten anstellen muss, in New York kann man nicht so gut überholen wie Marrakesch. Vielleicht war das auch einfach Glück, dass gerade dieses Pech jetzt ihn in Marrakesch erreicht hat. Das ist ja irgendwann, also der Kelch geht ja an niemandem so wirklich vorbei. Marrakesch ist wahrscheinlich die Strecke, an dem man am liebsten aus dem Kelch trinkt. Denn, naja, da kann man immerhin überholen. New York wird das nicht mehr so sein. Mal gucken, was da so geht.
Und Lucas Di Grassi ist von Startplatz 16 auf Platz 1 vorgefahren, 2017 in Mexiko.
Nachdem er zwischendrin mal 20. war. Naja, aber das zählt ja nicht für die Statistik. Gucken wir einfach auf den nächsten Fahrer, der auch damals in Mexiko dabei gewesen ist, auf Jean-Éric Vergne, der nächste Titelkandidat. Der ist in Marrakesch Vierter geworden. Und ich frag dich mal, was du denkst, ist er zufrieden mit Platz 4 oder ist er enttäuscht mit Platz 4?
Ich glaube, jeder, der Jean-Éric Vergne kennt, weiß, dass der mit Platz 4 nicht zufrieden ist. Er hat ja auch durchaus lange im Rennen um das Podium, sogar zum Teil um den Sieg gekämpft. Da gab es ja die Geschichte mit der Stallorder, als Antonio Felix da Costa ihn vorbeilassen musste und das dann auch getan hat, auf Platz 2. Und am Ende waren allerdings die Temperaturen zu hoch, um noch anzugreifen und in der letzten Runde Platz 3 noch verloren und am Ende Vierter geworden.
Der Vergne braucht im Titelkampf einfach mal einen Sieg. Und das ist jetzt keine neue Information, das sagen wir ihm schon seit 3 Monaten, das würde er auch wissen, wenn ich es ihm nicht sagen würde, du brauchst mal einen Sieg, Jeff. Aber mal wieder schrammt er so knapp an einem großen Erfolg in der Formel E vorbei. Ich würde allerdings ganz ehrlich analysieren, dass Vergne in Marrakesch ohnehin nicht die Pace gehabt hätte zum Gewinnen. Wir müssen gleich nochmal über diese Stallorder reden, die sein Rennen fast ein bisschen überschattet und über diesen Positionswechsel mit seinem Teamkollegen Antonio Felix da Costa. Ich fand, Vergne war langsamer als Felix da Costa in Marrakesch und ich fand, dass mit Position 4 Vergne das Maximum rausgeholt hat, aber das natürlich kein Sieg ist, den er unbedingt möchte und den er unbedingt braucht im Titelrennen. Aber wie gesagt, Platz 4 ist schon richtig gut, das sind wichtige Punkte und naja, sind halt auch 12 Punkte, die man irgendwie auf dem Konto haben möchte, wenn es am Ende an die Abrechnung geht nach dem Saisonfinale. In der Schlussphase wurde Vergne überholt vom letzten Titelkandidaten, ausgerechnet von dem von Mitch Evans. Wie lief's beim Neuseeländer, Tobi? Was hat Jaguar nach dem Rennen berichtet?
Ach, es war jetzt nicht ein überragendes Rennen von Evans, aber er war vorne mit dabei, hatte am Anfang einen harten Kampf mit Wehrlein, der sich doch ziemlich heftig verteidigt hat. Fuhr danach ein einigermaßen unauffälliges Rennen, hatte nicht ganz die Pace von Mortara und den beiden DST-Cheater-Fahrern, aber hat nicht aufgegeben, ist dran geblieben und hat dann tatsächlich in der letzten Runde noch das Maximum rausholen können. Jean-Éric Vergne überholt und Platz 3 mitgenommen. Auch 15 wichtige Punkte für die Meisterschaft und bleibt damit ja mit in der Verlosung.
Ich glaube, der wird zufrieden sein. Ich muss ja ehrlich sein, ich habe von Mitch Evans in diesem Rennen, abgesehen vom Duell in den ersten Rennrunden mit Pascal Wehrlein, quasi nichts mitbekommen. ich habe den Ticker geschrieben und habe mich auf alle Zweikämpfe fokussiert und es war echt schwer im Blick zu behalten, was da so auf der Strecke passiert, weil diese Startphase war doch ziemlich actionreich, muss ich sagen. Und irgendwann habe ich den Evans komplett aus den Augen verloren. Der war weit hinter den Top 3 und irgendwann dachte ich, ja, der fährt bestimmt schon gut ins Ziel, wird schon schief gehen. Und in der letzten Runde, ich habe noch nicht mal mitbekommen, dass der am Wern vorbeigefahren ist. Bis ich dann irgendwann doch mitbekommen habe. Aber das war jetzt nicht so ein akutes, dringliches, super tolles Duell, was sich da über Runden angebahnt hat. Evans ist einfach unauffällig geblieben bis zum Ende und nimmt trotzdem ein Podium mit. Das ist schon gar nicht mal so verkehrt, wer im Meisterschaftskampf bis zum Ende eine Rolle spielen würde. Hat mir ganz gut gefallen. Und jetzt müssen wir zum Abschluss dieses Kapitels nochmal einen Blick auf die neue Reihenfolge in der WM werfen, Tobi. Führ uns durchs Tableau. Wer steht wo? Das hat sich gereimt. Katzenklo.
Ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich das nicht im Reim fortsetze. Dafür sind meine entsprechenden poetischen Fähigkeiten doch definitiv zu überschaubar.
Na gut.
Neuer Meisterschaftsführender, wir hatten es eben schon kurz angesprochen, Eduardo Mortara, 139 Zähler. Auf Platz 2 Jean-Éric Vergne mit 11 Zählern Rückstand, 128. Dritter Stoffel Vandoorne, 125, also 14 Punkte hinter Mortara. Und nur einen Punkt hinter Vandoorne liegt Mitch Evans, 124 Zähler. Und ja, ich glaube, da können wir den Sack zumachen. Robin Freins ist immer noch Fünfter, aber mal wieder nicht sehr erfolgreich gewesen in Marrakesch, ohne Punkte geblieben, hat bereits 43 Punkte Rückstand, nicht auf Mortara, sondern auf Evans. Also das wage ich auszuschließen, dass der nochmal eine ernsthafte Rolle im Titelkampf spielen kann. Und damit haben wir tatsächlich die vier, die letzten Mohikaner im Titelkampf sind.
Ja, ich würde auch sagen, also für Freins ist die Messe jetzt gelesen. Ich glaube, da geht nichts mehr. Da geht noch Platz 5, da gibt es noch ein bisschen Preisgeld für. Das kommt beim neuen Arbeitgeber sicherlich auch nicht schlecht an, falls er ihn bekommen sollte. Offiziell ist ja noch nichts, aber man munkelt ja, dass Robin Freins zu Abt Sportsline wechseln dürfte, zusammen mit Nico Müller im nächsten Jahr. Ich glaube, Platz 5 ist das Maximum für Freins in diesem Jahr.
Ich denke auch. Sie sagt, wurde das Thema mit dem Wechsel anspritzt. Ich glaube, da muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Da ist ja auch dem ein oder anderen Fernsehexperten am Samstag schon rausgerutscht, dass irgendein Wechsel feststehen soll, der noch nicht bekannt gegeben wurde.
Naja, aber wenn also feststehen ist ja nicht bekannt sein. Ja. Du spielst auf Daniel Abt an, der da im Fernsehen rausposaunt. Ja, der Da Costa, der wechselt doch zu Porsche nächstes Jahr. Steht das fest? Und Tobi Schimon, lieben Gruß, mein Lieber. Wie, das steht fest? Steht das wirklich fest? Und Daniel Abt war sehr verwirrt, dass das noch gar nicht öffentlich bekannt ist. Der hat ja einen guten Draht zum Felix Da Costa. Aber du hast recht, Tobi. Offiziell ist der Transfer noch nicht. Naja, Zeit für das nächste Kapitel. Wir widmen uns dem Fahrermarkt irgendwann nochmal anders. Erstmal geht es jetzt über Porsche in Marrakesch und einen schläfrigen 99X Electric. So ist die Überschrift von diesem Kapitel in unseren Notizen. Ich denke, es wird gleich klar, warum. Erstmal allgemeine Frage zu diesem Wochenende von Porsche. Was war da denn los? Null Zähler, auf und ab in der Meisterschaft? Das war das komplette Gegenstück vom Mexico City E-Prix, wo die alle auseinandergepflückt haben. Was war denn bei Porsche da los?
Ja, bei Porsche sind so einige Sachen schiefgelaufen, die sich dann ja addiert haben. Und die logische Konsequenz ist, dass beide Fahrer mal wieder ohne Punkte geblieben sind. Bei André Lotterer begann das Qualifying schon denkbar schlecht. Da funktionierte einer der Sensoren am Fahrzeug nicht. Und das Auto wurde repariert und man hat Lotterer dann auf die Strecke geschickt. Die Regeln besagen, dass man in der Gruppenphase des Qualifyings innerhalb der ersten 6 Minuten eine Rundenzeit setzen muss, eine gezeitete Runde beenden muss, also eine Rundenzeit da stehen haben muss, ich drück's mal so aus.
Ja.
Und tatsächlich fuhr Lotterer über Start und Ziel nach 6 Minuten und 0,045 Sekunden. Und das ist ein Wimpernschlag, aber ist in dem Fall eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Er hat es nicht geschafft, vor Ablauf der 6 Minuten die Runde zu setzen. Damit wurden ihm sämtliche Rundenzeiten im Qualifying gestrichen. Und ja, Startreihe 11, da Antonio Felix da Costa die Pole-Position holte, bedeutete das Startplatz 22. De facto war das Wochenende damit für ihn schon gelaufen, da er auch nicht die Pace hatte, wie Stoffel Vadorne zum Beispiel, sich von da ganz hinten im Rennen bis nach vorne zu arbeiten.
Ja, richtig. Am Ende Platz 15 für André Lotterer. Über 30 Sekunden abgeschlagen von der Führungsgruppe. Na klar, das Feld hat sich ein bisschen auseinandergezogen. Irgendwann gab es so 2, 3 Kampfgruppen. Aber Platz 15 ist natürlich nicht das, was Lotterer sich erhofft hätte. Ist allerdings auch nur der Fahrer von einem der 2 Porsche-Autos. Der andere Porsche-Renner wird besetzt von Pascal Wehrlein. Aber auch der konnte nichts Zählbares mitnehmen. Woran lag das?
Ja, Wehrlein hat im Qualifying noch ganz gut performt, hat es bis ins Halbfinale geschafft, da dann den Kürzeren gezogen und am Ende folgt auf Startplatz 4 ist er rausgekommen. Aber das war im Rennen zu beobachten, ihm fehlte die Pace. Und in der Presseerklärung, die Porsche nach dem Rennen rausgegeben hat, muss ich zugeben, ich war sehr positiv überrascht, dass Porsche da doch ziemlich detailliert geschildert hat, woran das Ganze gelegen hat. Nämlich war es so, dass das Fahrzeug von Wehrlein vor dem Rennen zu lange ausgeschaltet war, sodass sich das sogenannte Batterietemperaturmodell initialisiert hat.
Das Batterietemperaturmodell? Was ist das denn?
Gute Frage. Kann ich ohne tiefere Kenntnisse in die Software bei Porsche nicht zu 100% beantworten, aber offensichtlich ist es so, dass Porsche in seinem Gen2-Auto eine Software entwickelt hat, die vorausberechnet, wie sich die Batterietemperatur entwickeln wird. Ja, Batterietemperatur ist ein ganz wichtiges Thema in der Formel E. Ja, grundsätzlich, wenn Energie aus der Batterie entnommen wird, zum Beispiel um den Motor anzutreiben beim Beschleunigen, oder wenn wenn Energie der Batterie zugeführt wird beim Rekuperieren, also Energierückgewinn beim Bremsen, dann steigt die Temperatur. Und wenn die Batterietemperatur zu hoch wird, dann bedeutet das, dass nicht mehr die komplette Leistung abgerufen werden kann oder aber, dass die Batterie sogar komplett streikt und das Auto damit stehen bleibt. Ja, eine solche Software ist äußerst komplex und arbeitet mit ganz, ganz vielen Parametern. Ja, zum Beispiel die Streckenkonfiguration oder die Außentemperatur. Ja, zum Thema Streckenkonfiguration. Natürlich verhält sich Rom mit seinen vielen 90-Grad-Kurven komplett anders als Marrakesch oder Berlin beispielsweise. Ja, das ist nicht ganz so einfach zu erklären, weil es wirklich ein hochkomplexes Thema ist, aber ich versuch's mal mit einem Beispiel. Man hat eine Haarnadelkurve, die man mit Tempo 70 fährt, dann beschleunigt man 10 Sekunden unter Volllast, also Vollstrom, am Ende der Geraden 2, 3 Sekunden Coasting, also rollen lassen und anschließend bremst dann wieder für die nächste Kurve ab, 4 Sekunden, sagen wir mal, und nutzt da die maximale Rekuperation, um das Auto wieder auf Tempo 100 zu verzögern. Mhm. Die Software muss in dem Fall tatsächlich berechnen, welche Temperaturerhöhung beim Beschleunigen entsteht, wie viel mehr die Temperatur sich erhöht, wenn zum Beispiel der Attack-Mode genutzt wird. Dann muss die Software natürlich ermitteln, wie viel Kühlluft strömt denn auf der Geraden durch den Kühler und wie stark wird die Batterie dadurch gekühlt. Wie wirkt sich bei einem Attack-Mode die höhere Geschwindigkeit aus? Nur mal zum Vergleich, man hat ja zum Beispiel einen Ventilator, den man in der Wohnung stehen hat. Ob der jetzt auf Stufe 1 oder Stufe 2 läuft, die höhere Geschwindigkeit der Luft sorgt ja dafür, dass ein größerer Kühleffekt entsteht. Und dann ist natürlich die Frage, wie hoch steigt die Temperatur in der Batterie durch das Rekuperieren vor der Kurve wieder? Ja, und die Software muss dann natürlich auch weiter berechnen, wie geht's nach der Kurve weiter, wie geht die Runde weiter. Hat man viele lange Geraden, wo viel Kühlluft reinkommt, hat man immer nur kurze Geraden mit harten Beschleunigungs- und Bremsphasen, wo die Temperatur immer weiter steigt und so weiter und so fort. Das sind irre viele Parameter, die da berücksichtigt werden müssen. Und ich vermute, dass es daran lag, dass wir so eine lange Pause zwischen Qualifying und Rennen hatten, dass aus irgendeinem Grunde sich die Software einfach auf die Ausgangsparameter zurückgesetzt hat bei Wehrlein. Und ja, was kann man da tun? Nicht viel. In dem Moment, wo man es merkt, ist es zu spät. Denn Die Software der Fahrzeuge lässt sich nicht aus der Box fernsteuern. Und Wehrlein musste quasi, nachdem er das Problem gefunden hat, nach Gefühl fahren. Das heißt, die Software hat ihm zwar gesagt, wo er bremsen und wo er rekuperieren soll, aber er musste das ignorieren und ja auf seine Erfahrungswerte vertrauen. Und auch wenn Wehrlein ein richtig guter Fahrer ist, das kann natürlich nie im Leben so effizient sein, wie wenn die Software das richtig berechnet. Und die Folge war auch ganz klar zu sehen, Wehrlein fiel immer weiter zurück bis auf Position 18, hatte aber etwas mehr Energie gespart als die Fahrzeuge vor ihm. Ich glaube, 4% mehr hatte er zwischenzeitlich, lag bei 20%, während die Autos um ihm noch schon bei 16 waren. Das heißt, am Ende konnte er noch einen kleinen Schlusssport starten, hat sich bis auf Platz 12 vorgeschoben, aber mehr ging dann für Wehrlein trotz der guten Ausgangslage Position 4 dann auch leider nicht mehr.
Fabelhafte Erklärung. Boah, also wenn ich mir einen Podcast einrahmen könnte, dann würde ich diesen Abschnitt gerade irgendwo einrahmen. Das war ja, vielen Dank dafür, Tobi. Und mir wurde auch plötzlich klar, Formel-E-Fans aus dem letzten Jahr können sich vielleicht noch an die Werbebanner von Puebla erinnern. Damals auf dieser, ich benutze so viele Schimpfwörter heute, aber im Formel-E-Fahrerlager sagte man über Puebla nach dem Rennen, das war wie als hätte man einen Hundehaufen mit Glitzer bestreut und hätte das dann der Welt so verkauft, weil die Anlage echt nicht in Schuss war. Und dann hat die Formel-E halt die Werbebanden, die sie immer so mitbringt, an eine Betonwand geklebt und dann ist ihm ein Fahrer gegengefahren und dann flogen die Betonstücke glücklicherweise nicht über die Strecke, aber die Werbebande. Und dann verfing sich was in einem Kühler von Antonio Felix da Costa. Ähnlich wie in diesem Jahr bei Berlin. Da war es allerdings nur eine Plastiktüte. Und die hat sich eben vor dem Kühler da festgemacht, egal ob das die Tüte ist oder die Werbebanner. Und dadurch, damals sagte Felix da Costa, wir haben eine, wie der Bösewicht in einem Film, wir haben eine sehr kluge Software. Und das Auto war aber ganz verwirrt und konnte dann nicht mehr damit klarkommen, dass da was nicht funktioniert. Korrektur, ich glaube, das war über einen Bremsschacht damals, als das Werbebanner da war. Ist aber auch vollkommen egal. Das Auto war verwirrt und die Software kam nicht mehr hinterher. Und das war quasi genau das gleiche Problem, was Felix da Costa damals hatte, was Wehrlein jetzt zum Verhängnis geworden ist. Ha, bittere Geschichte, auf jeden Fall.
Ja, stellt sich natürlich die Frage, warum muss die Software so entwickelt sein, dass sie sich nach ein paar Stunden grundsätzlich wieder zurücksetzt und die Parameter vergisst, die vorher eingegeben wurden.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Ich glaube, das wird in der Softwareentwicklungsabteilung bei Porsche auch heute ziemlich heftiges Thema gewesen sein.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich da zu einfach denke. Du bist hier mit der Software-Expertise, Tobi. Aber also ich verstehe das, was für einen Effekt das gehabt, dass diese Software nicht so funktioniert hat, egal aus welchen Gründen, aber ich verstehe nicht, warum das einen Unterschied macht, wie lange das Auto vorher aus war. Also das Ding, dass sich die auf Werkszustand zurücksetzt, ist das eine, aber warum ist da die Zeitspanne, die das Auto ausgeschaltet war, entscheidend? Weißt du da irgendwas drüber?
Ich kann an der Stelle nur mutmaßen, möglicherweise ist es ja so, dass das ein Speichermodul ist, das Strom benötigt und dass die Autos eine Zwischenbatterie haben, um die Bordelektronik zu versorgen, wissen wir ja. Kann natürlich sein, dass aus irgendeinem Grunde dieser Zwischenspeicher für die Bordelektronik leer gewesen ist und deshalb dieses Speichermodul keinen Strom mehr hatte und sich deshalb zurückgesetzt hat. Ich weiß es nicht. Kann da auch nur spekulieren, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein konzeptioneller Fehler in der Software bei Porsche und sowas darf eigentlich nicht passieren und das kannst du dir auch eigentlich in einer Formel-E-Weltmeisterschaft, wenn du ernsthaft um den Titel mitkämpfen willst, nicht erlauben.
Ja, das ist vor allem das Letzte, wenn du um den Titel kämpfen möchtest. Das sind Menschen, die Software schreiben, da passieren Fehler und die Fehler sollten aber nicht passieren, wenn du um den WM-Titel kämpfst, gerade halt gegen andere so große Konstrukteure wie Mercedes, DS und Jaguar. Zumindest in der Theorie kämpfst du gegen die. Es ist okay, meine Güte, das war jetzt kein komplettes Gurkenwochenende von Porsche. Aber im Leistungssport zählt halt nun mal nur die Leistung. Und das war halt nicht ganz so gut, wie es schon mal gewesen ist in diesem Jahr. Ich sollte Diplomat werden, so gut, wie ich das hier gerade formuliert habe. Kurzes Fazit. Viele Probleme, keine Punkte. Ich glaube, Tobi, das war's mit den Titelambitionen.
Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass Robin Freins auf Platz 5 der Gesamtwertung einen riesengroßen Rückstand hat. André Lotterer ist der bestplatzierte Porsche-Pilot auf Platz 9 der Gesamtwertung. Der hat nochmal 20 Punkte mehr Rückstand. Ja, der müsste jetzt theoretisch von den 6 Rennen, die kommen, müsste er 3 gewinnen, um den Rückstand auf das Spitzenquartett aufzuholen. Und dann müssten alle 4 Fahrer da vorne 3-mal ausfallen. Das wird nicht passieren. Ihr sagt, von den 4 Fahrern an der Spitze ist Edo Mortara der einzige, der schon Ausfälle in diesem Jahr zu verzeichnen hatte, nämlich 2 an der Zahl. Die anderen 3 Fahrer sind in jedem Rennen im Ziel gewesen und auch in fast jedem Rennen in den Punkten. Ich glaube, dass können wir ausschließen, dass da ein Porsche-Pilot noch mal groß nach oben stiehlt. Und in der Teamwertung das Gleiche, da liegt man auf einem guten 5. Platz, aber sowohl nach vorne als auch nach hinten geht nicht mehr so sonderlich viel.
Das Thema Stallorder hat bei DS Tachita ja Tradition. Ich möchte erinnern an den Mexico City E-Prix 2020, an Diriya 2021, an Jakarta 2022, und auch in Marrakesch 2022 gab es eine neue Episode aus dem Buch Team Order Tam Tam bei DS Tachita. Ich glaube, so haben wir sogar mal eine Podcast-Episode benannt und sie nur diesem Stallorder-Thema gewidmet. Oder zu großen Teilen auf jeden Fall. Vorhin haben wir ja schon Wern angeschnitten, der da sich in eine Stallorder hat verwickeln lassen mit Antonio Felix da Costa, die vielleicht Tachita um den Rennsieg gebracht hat. Und das müssen wir jetzt mal ein bisschen diskutieren, Tobi. Ich setz mal kurz die Szene für uns. Felix da Costa startet von der Pole Position, nachdem er Jeff da im Qualifying geschlagen hatte. Das ist ja auch schon, möchte ich jetzt mal spöttisch anmerken, ein sportlicher, wettkampflicher Fortschritt im Vergleich zum letzten Rennen in Indonesien. Da durften die ja im Qualifying nicht frei fahren. Fairerweise war das damals aber auch im Finale. Dieses Mal sind die beiden sich im Halbfinale begegnet. Dadurch durften wohl beide Fahrer dann Strom geben, weil wenn du der langsamere Halbfinalfahrer bist, dann als der aus dem anderen Halbfinale, dann startest du halt nicht von Platz 3, sondern von Platz 4. So ist die Logik von diesem Qualifying-Format eben. Da macht das dann durchaus Sinn, wenn du beide Autos weit vorne haben möchtest, dass die frei fahren dürfen. Und beim freien Fahren hat sich Antonio Felix da Costa durchgesetzt und kurz darauf dann auch noch die Pole Position sich geholt gegen Edo Mortara. Und im Rennen sind die beiden dann in der Attack-Mode-Sequenz Nummer 2, allerspätestens da war es klar, hinter Edo Mortara zurückgefallen. Der hat die Führung übernommen und ist allen davongefahren. Aber DS hatte natürlich die Ambition, so ein bisschen Jagd zu machen und hinterher zu kommen. Aber bevor wir Jagd machen, muss erstmal die Reihenfolge der beiden Fahrer festgelegt werden. Und jetzt kommen wir zu dir, Tobi. Die Szene war dann, dass erstmal der WM-Favorit Wern vorbeifahren durfte und sich dann aber rausstellte, verdammt, der hat ja gar keine Pace.
Ja, so war es im Endeffekt. Mortara hatte natürlich ein bisschen Glück gehabt vorher, dass er eine Lücke aufreißen konnte, sag ich mal. Auslöser dafür, dass er die Lücke zu den Hinterherfahrern hatte, war tatsächlich Oliver Rowland, der, ich meine, mit Antonio Felix da Costa aneinander geraten ist, in einer Kurve hinten drauf gefahren ist und ihm dann an der folgenden Geraden wieder vorbeigelassen hat. Dadurch hat er den Pulk hinter Mortara ein bisschen aufgehalten und Mortara hatte knapp 2 Sekunden Vorsprung. Jeff wollte vorbei, um Jagd auf Mortara zu machen. Man hat ihn vorbeigelassen durch eine Teamorder und ja, dann aber festgestellt, dass Mortara etwas mehr Strom gegeben hat und Jeff keine Chance hatte aufzuschließen, während Antonio Felix da Costa in dritter Position fuhr und seiner Aussage nach deutlich mehr Pace hatte und drum gebeten hat, dass er wieder vordürfe, damit er Mortara jagen soll. Und das Team ist dem auch nachgekommen.
Genau. Also eine Teamorder für die Teamorder. Und das war dann tatsächlich so, was der da Costa da am Funk erzählt hat. Das war auch, ich habe in dem Moment, es gibt ja in der Formel E App der offiziellen die Möglichkeit, in den Teamfunk zu schalten. Und ich habe sofort zum da Costa rübergeschaltet. Und er hat ungelogen 3 Kurven, nachdem Jeff vorbei war, schon gesagt, ich bin schneller, ich möchte gerne vorbei, ich möchte hier bitte den Sieg einfahren, bitte lasst mich wieder vorn, ihr Lieben. Und naja, das hat dann ein paar Runden gedauert, bis er wieder vor durfte. Und als er dann vorne war, muss ich schon sagen, also der hatte schon besseres Tempo als Wern. Aber ich fürchte, dass durch diese Platzwechsel, erst muss einer früher lupfen, dann muss der nächste früher lupfen, dann steht man sich in der Kurve noch ein bisschen im Weg, muss doch mal den mentalen Fokus irgendwie finden, damit man auf die Pieptöne wieder richtig reagiert und dass man die Scheitelpunkte alle richtig trifft. Es ist nun mal einfach so, dass wenn man so eine Teamorder vollzieht, egal ob sie berechtigt oder unberechtigt ist, einfach ganz allgemein gesprochen, Teamorder kostet ein bisschen Zeit. Egal, ob es auch Formel E ist oder irgendwo anders. In der Formel E kostet es halt nicht nur Zeit, sondern im Zweifelsfall auch noch Energie und Akkutemperatur vor allem. Und es lag dann letztendlich wirklich an dieser Akkutemperatur, dass da Costa seinen späten Angriff nicht bis zum Ende durchhalten konnte. Am Ende war es bei wirklich nördlich der 70 Grad, glaube ich, die Batterietemperatur. Da ging dann irgendwann nichts mehr, um noch irgendwie Mortara anzugreifen. Ja. Und jetzt beginnen wir mit den Verschwörungserzählungen, Tobi. Hätte da Costa vielleicht gewinnen können in einem Paralleluniversum, wenn er Jeff nicht vorher vorbeigelassen hätte? Was denkst du?
Ich glaube nicht, dass er dafür die Pace in der Endphase des Rennens gehabt hätte. Er hat ja, nachdem er wieder vorbeigelassen wurde, wieder alles versucht, aber das hat trotzdem nicht gereicht. Und ich denke, Mortara hatte noch ein paar Reserven, die hätte er zum Verteidigen genutzt. Von daher, ich glaube nicht, dass aus eigener Kraft Antonio Felix da Costa Rennsieger hätte werden können.
Ja, ich sehe schon eher eine größere Möglichkeit. Ich glaube nicht unbedingt, dass das Rennen jetzt nur aus diesem Grund in Anführungszeichen verloren gegangen ist. Ich meine, ist am Ende Platz 2 geworden, damit ist der Felix da Costa sicherlich auch zufrieden. Aber ich glaube, der war schon ziemlich nah dran, nachdem der Wern ihn wieder vorgelassen hatte. Und am Ende scheiterte das halt, habe ich ja gerade schon erläutert, daran, dass die Temperaturen zu hoch und die Energielevel zu niedrig waren. Und vielleicht hätte er den Angriff einfach noch ein bisschen länger aufrechterhalten können. Und vielleicht gerade so genug, um an Mortara vorbeizuziehen. Ob Mortara dann noch was im Köcher gehabt hätte, das weiß ich natürlich nicht, um dann nochmal einen Konter anzugreifen. Weil einen wirklichen Kampf gab es ja auch nicht. Also Felix da Costa ist gut rangekommen, aber so wirklich kämpfen mit Mortara war das jetzt nicht. Schwere Diskussion. Ich glaube, das unterstreicht vor allem, der Fakt, dass beide Fahrer dann am Ende dies nicht mit Mortara aufnehmen konnten, dass DS Tachita halt einfach ein Pace-Problem hatte, ein allgemeines. Nicht nur ein Personalproblem, wer darf vorfahren, wer muss hinten, wer muss drüber, wer muss sich anstellen, sondern es war einfach auch so, dass DS Tachita schlichtweg nicht die Pace hatte, um mit Mortara mitzuhalten. Wie hättest du denn als Teamchef gehandelt? Auch vielleicht gar nicht jetzt auf diese Situation gemünzt. Ich fände es aber einfach mal interessant, was du machen würdest. Wenn du Teamchef in der Formel E wärst, beide Fahrer fahren direkt hintereinander, einer kämpft um die WM, der andere nicht und möchte vorbei. Wie hättest du gehandelt?
Also ich finde, wenn man schon von Seiten des Teams sich genötigt sieht, einzugreifen, dann muss man die Karte dann aber auch richtig spielen. Entweder oder. Wenn ein Fahrer im Meisterschaftskampf Chancen hat, dann hat sich der andere, wenn man vom Team aus das sagt, dann aber auch unterzuordnen und ihn auch in dem Fall nach hinten abzuschirmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Antonio Felix da Costa, wenn er hinter Jeff geblieben wäre, auch den noch gegen Evans hätte verteidigen können, sodass die beiden auf Position 2 und 3 ins Ziel gefahren werden. Mhm. So hat das ganze Theater, das man da jetzt veranstaltet hat, mehr oder weniger unnötig, 6 wichtige Punkte für Jeff im Meisterschaftskampf gekostet. Und wofür? Dass Antonio Felix da Costa 3 Punkte mehr hat und statt 72 Punkte nur noch 69 Punkte Rückstand auf Mortara hat.
Stimmt, ein kluger Gedanke. An den habe ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht, dass es ja nicht auch nur nach vorne gedacht einen Effekt hatte auf dieses Rennen, sondern auch nach hinten gedacht. Vielleicht hat dieses Platzwechseln und Energie aufwenden und Temperatur hochkriegen nicht nur Felix da Costas Angriff auf Mortara geschadet, sondern auch Werns Verteidigung gegen Evans. Kluger Gedanke eigentlich. Ich finde ja, dass dieser Platzwechsel bei Diaz Tachita an sich in der aktuellen Situation auch durchaus angebracht war. Also das kam vielleicht gerade so rüber, als wäre ich komplett kontra Stallorder, aber da bin ich Realist genug. Das muss manchmal einfach so sein, wenn der eine Fahrer, wie gesagt, um die WM kämpft und der andere nicht, dann bekommt halt der WM-Kandidat Vortritt. Wenn man die Option hat, dann wäre es blöd, die nicht zu nutzen. Ich finde allerdings, dass man nicht dann ganz hektisch werden soll. Sobald die zwei Fahrer irgendwie direkt hintereinander fahren, dann muss zack, 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 da muss der WM-Kandidat nach vorne gewürfelt werden. Ich glaube, das geht auch mit ein bisschen mehr Ruhe. Und das geht auch noch in der Schlussphase, wenn sich das Rennen so ein bisschen entfaltet hat. Klar, wenn man bis zur Schlussphase gewartet hätte, wäre Mortara auch allen weggefahren und dann wäre das Ergebnis das gleiche gewesen. Vielleicht mit dem Unterschied, den Tobi gerade schon ins Spiel gebracht hat, dass Wern dann halt Zweiter oder Dritter geworden wäre und nicht Vierter. Aber ich finde, dass diese Stallorder, egal ob das jetzt diese war in Marrakesch oder schon im letzten Jahr in, im vorletzten Jahr inzwischen, in Mexiko oder in Diriyya, alles so ein bisschen überhastet ist. Und als würde so Tachita oft der Überblick fehlen über das größere Bild, das Bigger Picture. Und als würde Tachita diese Teamorder manchmal so ein bisschen überhetzen. Naja, jetzt ist es, wie es ist. Also wir können jetzt hier so schön viel philosophieren, wie wir wollen. Aber das ist auf jeden Fall ein großes Thema bei Diaz Tachita zum wiederholten Male. Und irgendwie weiß ich gar nicht, warum Tachita das immer hinkriegt, mit einem Rennen beide Fahrer gleichermaßen unzufrieden zu machen. Ist mir ein Rätsel. Kommen wir zum Fast-Abschluss dieser Episode nochmal zurück zu den Gewinnern und Verlierern des Tages. Das ist ja fast schon eine kleine Traditionsrubrik hier in jeder Rennanalyse in unserem E-Pod. Und weil ich gerade so viel erzählt habe, Tobi, darfst du jetzt mal loslegen. Wen würdest du als Gewinner und wen würdest du als Verlierer sehen vom Marrakesch-E-Prix?
Also als Gewinner sehe ich definitiv Venturi mit beiden Piloten. Edo Mortara haben wir, glaube ich, schon ausgiebig besprochen. Rennsieg geholt, Meisterschaftsführung übernommen. Aber Lucas Di Grassi, denke ich, sollten wir an der Stelle nicht ganz unterschlagen. Denn natürlich geht es im Endeffekt nur um die großen vier, auch in diesem Rennen. Allerdings, Lucas Di Grassi haben dann am Ende nur 8 Zehntel auf Jean-Éric Vergne gefehlt, der Vierter wurde. Und damit hat Di Grassi auch für die Teamwertung ganz, ganz wichtige Zähler für Venturi mitgenommen. Das Team hat damit die Spitze übernommen. Und ganz klar aus meiner Sicht das Siegerteam oder die Sieger überhaupt beim Marrakesch-E-Prix sind Venturi. Verlierer des Tages hatten wir auch schon eben in aller Breite schon besprochen. Es sind für mich leider die beiden deutschen Fahrer bei Porsche. Da ging mal wieder gar nichts zusammen und es kann eigentlich nur besser werden, lautet das Fazit.
Mein Gewinner des Marrakesch-E-Prix ist Stoffel van Dorn. Für diese Anzahl der gewonnenen Plätze finde ich, ist das angebracht. Wer so weit hinten startet und so viele Plätze gut macht und so viel Ruhe bewahrt bei all dem, der verdient den Titel für mich. Ich habe Van Dorn immer wieder im Auge gehabt, vor allem auf der Streckenkarte. Ich habe ja schon öfter erzählt, wie ich meine Live-Ticker hier verfasse und auf einem der Bildschirme, also die Live-Ticker für eFormel.de verfasse, und auf einem der Bildschirme ist dann auch eine Live-Streckenkarte, wo dann die Punkte immer den Kurs abfahren. Und irgendwann habe ich gesehen, das war so nach 2 Dritteln des Rennens, da war dann Stoffel van Dorn auf Platz 11 und Sam Bird auf Platz 10. Und ich dachte, das wird niemals was. Da sind jetzt gerade geschmeidige 5 Sekunden zwischen den beiden. Das holt der Van Dorn nicht raus. Denn, und das ist ein Wort, das wir noch gar nicht benutzt haben heute, Windschatten ist natürlich zum Energiesparen auch enorm wichtig. Auf diesen elendig langen Geraden, wie sie in Marokko eben existieren, da ist das ganz schön wichtig zum Stromsparen. Und für einige Runden hatte Van Dorn eben nicht diesen Stromsparbonus im Windschatten. Und ich dachte, die Messe ist jetzt gelesen, niemals holt er hier noch Punkte. Und dann fährt er vorbei am Bird und fährt auch noch vorbei am, ich glaube, SQ war zu dem Zeitpunkt noch in den Top 10, wird am Ende Achter. Roland hat er auch noch überholt. Also da ziehe ich meinen Hut vor so viel Weitsicht bei Stoffel van Dorn in diesem Rennen. Das war eine richtig gute Individualleistung, die ich einfach mal damit würdigen möchte. In Sachen Verlierern des Wochenendes küre ich aber auch Stoffel van Dorn.
Doppelt hält besser.
Aber dieses Qualifying, das war jetzt nicht eine Individualleistung, die fehlgeschlagen ist, sondern Mercedes hat sich einfach beim Setup verrannt. Vielleicht ist Mercedes der bessere Verlierer des Wochenendes und nicht Stoffel van Dorn, aber letzterer ist halt vor allem betroffen von dieser Setup-Verrennung. Im zweiten freien Training hat er sich schon beschwert ausgiebig darüber, dass das nicht so funktioniert mit dem Bremsdruck oder mit den Bremsscheiben. Was auch immer der Grund dafür war, die Bremstemperaturen hätten sein können. Keine Ahnung. Ich weiß leider wirklich nur, es gab ein Bremsproblem, was ja auch sehr offensichtlich dann erkennbar war, wenn man sich seine Qualifying-Runde angesehen hat. Und dass man das Problem bei Mercedes bis zum Qualifying noch verschlimmbessert hat und Van Dorn dann wirklich gar nichts mehr machen konnte und die Kiste quasi unfahrbar war, das ist schon nicht so gut, wenn man da den aktuell zu diesem Zeitpunkt Meisterschaftsführenden betreut, der jetzt nach dieser Schadensbegrenzung nur noch der Drittplatzierte ist. Also da war auf jeden Fall noch mehr drin für Mercedes, denn die Rennpace, die Van Dorn aufgewendet hat, um von ganz hinten ins Mittelfeld zu fahren, hätte er auch aufwenden können, um aus dem Mittelfeld nach ganz vorne zu fahren. Deswegen sowohl der Gewinner als auch der Verlierer meines Marrakesch-E-Prix. Und ich habe noch einen zweiten kleinen Gewinner vom Marrakesch-E-Prix. Und das ist die Formel E. Ich habe die so oft schon kritisiert, aber ich finde, dieses Mal ist wirklich ein Lob angebracht. Denn angesichts der Kurzfristigkeit, wie dieser Marrakesch-E-Prix in den Kalender gehievt wurde, ist das wirklich stark, was die FEO, die Formula E Operations, da gemacht hat. Nach der Absage vom Vancouver E-Prix vor, was waren das, 4 Wochen? Ein bisschen länger war es schon, aber es fühlt sich wie vorgestern quasi an. Nach Marrakesch zu fahren, rauszufinden, oh mein Gott, hier ist wirklich nichts passiert. Hier liegen noch die Pausenbrote aus 2020 im Kühlschrank. Die Wände sind noch voll mit den Stickern von damals. Und es war tatsächlich so, dass die Rennleitung noch genauso stand mit der Streckenkarte und dem offiziellen Zeitplan von 2020. Der hing da noch an der Wand. Da ist nichts passiert in Marrakesch. Und aus dem Nichts in so kurzer Zeit so ein richtig geiles Rennen auf die Beine zu stellen. Denn ich fand, das war wirklich gute, actionreiche Unterhaltung, was uns da in Marrakesch geboten wurde. Das verdient auch mal ein Lob. Also herzlichen Glückwunsch zu dieser Organisation vom Marrakesch E-Prix. Wenn nur jedes Rennen so gut organisiert wäre wie dieses. Und jetzt machen wir die nächste Rubrik, die auch wirklich ein formales Jingle hat. Das klingt so. Tobis Teleskop. Und dafür überlasse ich selbstverständlich dir, Tobi W., die Bühne ganz allein. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, vielen Dank, Tobi. Heute blicken wir durch das Teleskop nach Marrakesch.
Ah.
Und zwar in die Nissan-Box. Da hat nämlich Max Günther am Samstag seinen 25. Geburtstag gefeiert. Auch von dieser Seite alles Gute nachträglich. Vom Team gab es zum Geburtstag einen Kuchen und dann auch etwas Sichtbares, und zwar eine Gratulationsaufschrift am Cockpitrand. Geschenke von der Konkurrenz blieben jedoch leider aus. Insbesondere Nick Cassidy war 3 Runden vor dem Rennende nicht gewillt, Position 14 an Günther abzugeben. Und es kam zu einer Berührung. Dabei wurde der Frontflügel von Günthers Nissan stark beschädigt. Maximilian Günther musste an seinem Geburtstag das Rennen dann leider an der Box aufgeben.
25. Geburtstage und Formel E vertragen sich einfach nicht. Weißt du, an wen ich denke?
Nein.
Daniel Abt in Hongkong damals. Rennsieg.
Stimmt,
und die Disqualifikation
genau
danach.
Da war ja was.
Ja. Ich meine, diesmal war es nur Platz 14 bzw. 15, also war sowieso nicht so ein super guter Tag für Günther. Also sportlich betrachtet, aber trotzdem, schade drum. Aber der hat sich ja gut gehen lassen danach. Also zwar ein bisschen enttäuscht sicherlich vom Wochenende, aber ich habe ein Bild gesehen, Quelle Internet heute, wie er in Monaco mit seiner Freundestruppe da saß und bei einem Essen das gefeiert hat. Es waren ein paar Fußballer dabei, der ist ja mit den ganzen Deutschen beim AS Monaco gut, mit Kevin Volland und wie sie alle heißen. Die haben gut zusammen gefeiert. Das ist schön. Da gerne mehr Fotos davon. Und beim nächsten Mal möchte ich auch gerne dabei sein, Max. Damit sind wir durch für die Formel-E-Analyse vom Marrakesch-E-Prix. Verlassen diese Episode allerdings noch nicht ganz, denn zu guter Letzt muss noch ein kleiner Hinweis sein, dass auch in dieser Woche wieder elektrisch im Kreis gefahren wird, und zwar bei der Extreme E. Die nächste Episode eigentlich die übernächste Episode, die ihr hier im Podcast-Feed erwarten könnt, ist dann unsere Analyse vom Island X-Prix. Auf Sardinien wird mal wieder gefahren, auf dem Militärübungsplatz Capo Teulada, und zwar mit einem Doubleheader. Der Kalender wurde ja kürzlich überarbeitet von der Extreme E. Und jetzt gibt es ein Rennen am Donnerstag und Sonntag. Die zwei Tage könnt ihr euch schon mal im Kalender fett markieren. Am Mittwoch und Samstag, also direkt vor den Rennen, gibt es dann die Qualifying Sessions. Im Vergleich zum letzten Jahr ist diese Strecke ein bisschen verkürzt, aber an sich eine unveränderte Location. Und weil das jetzt hier so ein kleines Vorschaukapitel geworden ist, wir wollen ja keine ganze Vorschau-Episode machen, ist ja immer noch Formel-E-Podcast hier, diese Episode. Aber erwähnen müssen wir, es gibt deutsche Beteiligung. Und zwar bei Exide Energy. Zum ersten Mal einen Stammfahrer in der Extreme E, Tamara Molinaro. Das ist die weibliche, ehemals Reservefahrerin, die ist schon bei Exide ins Cockpit gestiegen beim Saisonstart vor einigen Monaten in Saudi-Arabien. Und jetzt ist der zweite eigentlich offizielle Ersatzfahrer auch mit an Bord, nämlich Timo Scheider. Der ist jetzt Stammfahrer. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß auf Sardinien. Hat wahrscheinlich einen kleinen Wettbewerbsvorteil, würde ich schätzen, weil der ja die Strecke mitdesignt hat und alle Strecken erstmal testet, bevor die Autos darauf losgelassen werden. Aber das ist ja dann ein Thema, was wir in der Analyse-Episode nochmal besprechen können.
Ich glaube, das durfte er dieses Jahr nicht. Ich habe nämlich schon so ein bisschen durch die offiziellen Dokumente geguckt. Und tatsächlich ist es so, sein Team hatte beantragt, dass er als neuer Fahrer für das Team mal eine Probesession bekommen soll. Und das hat die Rennserie abgebügelt und gesagt, nein, Herr Scheider hat ausreichend Erfahrung in diesem Fahrzeug. Der braucht keine Anführungssession.
Na gut. Ja, das ist spannend. Richtig politisch.
Versuchen kann man's.
Ja, hätte ich auch versucht, ganz ehrlich. Jetzt sind die beiden ja StammfahrerInnen, also Scheider und Molinaro. Molinaro, wie gesagt, die hat schon ein Rennen bestritten, nämlich damals in Saudi-Arabien, als Clara Anderson, die eigentlich vorgesehen war, mit Corona zu Hause bleiben musste. Und weil die beiden jetzt StammfahrerInnen sind, braucht die Extreme E neue ErsatzfahrerInnen. Und da findet sich Clara Anderson dann wieder, die jetzt vom Stammcockpit ins Reservecockpit verschifft wurde, und zwar aber bei allen Teams. Das ist ja in der Extreme E so, da gibt es zwei Championship Drivers, so heißen die, und die können dann bei allen Teams irgendwie gebucht werden, falls jemand kurzfristig ausfällt. Der männliche Ersatzfahrer ist Fraser McConnell. Beide haben RX2E-Erfahrung, Fraser McConnell, der Jamaikaner, der irgendwie in Saison 1 mich zumindest überrascht hat in der RX2E. Beide jetzt eben offiziell Reserve. Anderson allerdings erst beim zweiten Teil vom Doubleheader, die ist beim ersten Part irgendwie weg. Ich weiß gar nicht warum. Ebenfalls neu, die aktuelle Meisterin, Molly Taylor, hat die Extreme E verlassen und ihr Cockpit beim Team JBXE übernimmt die Norwegerin Hedda Horsas. So, und nach diesem kurzen Exkurs zu Extreme E zuletzt noch der Hinweis, das Ganze läuft bei ProSieben Max, bei unseren Freunden im TV. Oder einfach auf eformel.de im Stream und mit Berichten. Und wir sind alle da und freuen uns schon riesig auf das Extreme E-Wochenende. Manch einer mehr, manch einer weniger. Aber nach deiner Rennerfahrung, Tobi, du hast ja schon in der Vorschau auf Marrakesch von berichtet. Es wird bestimmt ein besonderes Gefühl sein für dich zu wissen, du warst der Letzte, der in diesem Auto saß, bevor die RXR-Truppe jetzt zur Tat schreitet.
Ja, das auf jeden Fall, aber lassen wir uns mal überraschen, wie die Jungs und Mädels abschneiden. Und du sagtest Wochenende, das stimmt ja nicht ganz. Es geht ja Mittwoch und Donnerstag schon los.
Ja.
Und dann alles Weitere, glaube ich, dann in der übernächsten E-Pod-Episode.
Oder wie immer auf eformel.de. Liegt dir noch was zum Marrakesch-E-Prix auf dem Herzen? Irgendwas, was du loswerden willst?
Nö, ich denke, wir sind durch.
Dann mache ich schon mal das Outro an. Danke für deine Zeit, Tobi. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder in der New York-Vorschau. Es geht Schlag auf Schlag.
Alles klar. Ciao.